Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Sie rufen hier nach wie vor unverdrossen an wegen der Dota-Tickets, die Julia und Kerstin vorhin zu verschenken hatten. Da sind aber schon Leute mit glücklich gemacht worden. Will sagen, diese Tickets bekommen Sie hier nicht mehr. Ich freue mich aber natürlich auch, wenn Sie hier weiterhin anrufen. Und zwar zum Thema Treffpunkt Bushaltestelle. Wo können Jugendliche noch hin? Schönen guten Morgen. In Potsdam wird seit mehr als einem Jahrzehnt um einen Skaterpark gerungen für Jugendliche. Aus Cottbus hat uns eine Jugendarbeiterin geschrieben, dass die Mittel für Begegnungsorte in der Stadt für Begegnungsorte von Jugendlichen immer knapper werden. Und in Berliner Bezirken sind einige Jugendclubs von Schließung bedroht. Grund dafür Geld, zu wenig davon. In Berlin-Frohnau wurde aber jetzt nach über 10 Jahren ohne Jugendzentrum wieder ein funkelnagelfrisch renoviertes eröffnet. Wie sieht's bei Ihnen aus? Das wollen wir heute diskutieren in dieser Sendung bis 13 Uhr. Treffpunkt Bushaltestelle. Wo können Jugendliche noch hin? Das ist der Titel dieser heutigen Ausgabe. Sie sind gefragt mit Ihren Erlebnissen, mit Ihren Erfahrungen zum Thema. Also, wo treffen sich die Jugendlichen in Ihrem Umfeld? Arbeiten Sie vielleicht selbst in der Jugendarbeit und haben aus dieser Warte Erkenntnisse? Wollen wir alles wissen unter 0331 70 99 111. Und wir starten in die Sendung mit einem Song, der das Elend eines Mittelschichtsteenies beschreibt, so verstehe ich ihn zumindest. Tokotronic, ich hasse es hier, 10:12. Wo können Jugendliche hin? Das ist die Frage, die wir heute gemeinsam mit Ihnen erörtern wollen. Bei mir auf dem Dorf im Hessischen gab es 2 Möglichkeiten, entweder Jugendclub oder Bushalte. Glücklicherweise hatte ich die 3. Option, nämlich eine Freundin, die das Vergnügen hatte, in einem großen Haus zu wohnen und ein großes Zimmer ihr eigen zu nennen, fernab von den Erziehungsberechtigten. Da haben wir uns dann zusammen gerottet. Jetzt denke ich manchmal, wenn ich so durch Berlin gehe, da sieht es eher nach den Optionen aus, entweder treffen wir uns im Park oder vor Primark, wobei ich auch einräumen muss, ich weiß nicht, was in den Jugendclubs so los ist. Also, wie sieht's aus? Das haben wir Sebastian Müller gefragt, der ist Geschäftsführer des Fachverbands Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit für Brandenburg.
Wir wissen von jungen Menschen, die sich gerne auf Skater Bahnen und abgelegenen Spielplätzen treffen, wenn dann die Familien irgendwann weg sind. Und wir kennen junge Menschen, die lieber sich in Jugendeinrichtungen treffen oder in Jugendverbänden organisieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz unterschiedlich, ja, zum Glück.
Ganz, ganz unterschiedlich. Und so unterschiedlich wie die Dichte an Angeboten für Jugendliche im ländlichen Raum ist es eben auch. Wie viele es davon nun wirklich gibt, das wissen wir gar nicht genau. Das erklärt hier nochmal Sebastian Müller. Der ist übrigens ehemaliger Streetworker gewesen aus Cottbus.
Na, wenn wir die Zahl hätten, dann wären wir schon einiges schlauer. Zum einen, weil es ganz schwer ist zu definieren, was ist eigentlich ein Jugendclub? Also fangen wir an zu rechnen bei einem öffentlichen Platz, wo sich junge Menschen treffen können? Oder fangen wir bei einem Angebot an, was wir dann der Jugendarbeit im Sinne eines Kinder- und Jugendhilferechts zuordnen? Ja, das ist so nervig. Es ist nicht ganz leicht zu beantworten. Und dazu kommt noch eine ganz schlechte Datenlage. Denn wir wissen zwar, was die Jugendämter beispielsweise fördern und machen, aber wir wissen nicht unbedingt immer, was dann noch die Gemeinden, die Städte und Ämter darunter noch alles organisieren.
Wie in so vielen Bereichen, uns fehlt auch für diesen Bereich Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit schlicht die Daten. Uns hat jedenfalls Claudia geschrieben, zufälligerweise ist die auch eine Jugendsozialarbeiterin aus Cottbus, und die schreibt, ich arbeite seit 6 Jahren in einem Jugendtreff in Cottbus und sehe die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen. Umso schlimmer ist es, dass fast jährlich das Geld knapper wird. Jedes Jahr muss man Angst davor haben, dass einzelne Projekte gestrichen werden. Ist das so? Ist das auch da so, wo Sie Einblick haben? Wer ist für die Mittel verantwortlich? Auch nicht so einfach, sagt wiederum Sebastian Müller, der Geschäftsführer des Fachverbands Jugendarbeit.
Das Gesetz selber sagt, dafür sind die Jugendämter zuständig. Also das Gesetz nennt die dann die örtlichen Träger der Jugendhilfe. Und das sind die Landkreise, die kreisfreien Städte. Die müssen eine Jugendhilfeplanung machen, und das Problem ist aber, dass die Jugendhilfeplanung nicht standardisiert ist. Es gibt also kein ganz klares Verfahren, wie die ablaufen muss, und es ist auch nicht einheitlich geklärt, ab wann ist eigentlich ein Bedarf und wie muss er dann gedeckt werden. Und dann entsteht oft eine Situation, dass die Jugendämter eigentlich nur das finanzieren können, was ihnen dann auch vom Kreistag oder von der Stadtverordnetenversammlung an Mitteln zur Verfügung gestellt wird.
Also, wie empfinden Sie und wie empfinden möglicherweise Ihre jugendlichen Kinder dieses Thema? Gibt es genug Angebote? Gibt es genug Plätze, an denen Jugendliche ihre Freizeit verbringen können? Vielleicht arbeiten Sie auch selbst in einem Projekt oder in einem Verein für Jugendliche. Wir möchten gerne wissen, was los ist in diesem Bereich. Rufen Sie an mit Ihren Erfahrungsberichten unter 0331 70 99 111. Morgen auf radio1.de haben wir eine Umfrage gestartet. Wir fragen, wo treffen sich eure Kinder so vorhanden nach der Schule? Da machen wir einige Schubladen auf und ich kann schon sagen, unter dem Begriff Jugendclub hat sich bis jetzt 0 eingefunden, 0%. Dahingegen sind Einkaufszentrum und Zuhause ziemlich gefragt als Treffpunkte. Da würden mich noch ein paar mehr Stimmen interessieren. Also wo verabreden sich Kinder und Jugendliche nach der Schule, wollen wir wissen auf radio1.de. Und wenn die Auskunft vielleicht ein bisschen länger ist als ein Klick, dann gerne einen Anruf unter 0331 70 99 111. Wir sprechen in dieser Sendung über die Frage, wo sich Jugendliche treffen können am Nachmittag oder am Abend, wenn vielleicht das Bedürfnis da ist, nicht unbedingt immer unter den Augen der Erziehungsberechtigten zu tagen. Gibt es Jugendclub? Gibt es ausreichend Freizeiteinrichtungen für Jugendliche? Und wir schauen jetzt zusammen mit unserer Korrespondentin in Stockholm, Julia Weschenbach, was denn schwedischen Jugendlichen angeboten wird für die Freizeit und was der Staat anzubieten hat.
Viele Kinder und Jugendliche in Schweden verbringen den Nachmittag ohnehin in der Schule im sogenannten Fritids, der Nachmittagsbetreuung. Die ist nicht kostenlos, aber sehr günstig. Dort machen die Schülerinnen und Schüler mit Pädagogen Ausflüge, basteln, spielen, tanzen und vieles mehr. Das Angebot gilt auch in den Ferien. Jugendtreffs für ältere Jugendliche gab es früher in ganz Schweden. Inzwischen bieten sie längst nicht mehr alle Kommunen an und auch nicht jeden Tag. NGOs wie Save the Children in Schweden versuchen, die Lücke zu füllen und betreiben etwa Freizeitzentren. Oft fühlen sich benachteiligte junge Menschen davon aber nicht angesprochen, wie eine Studie aus dem letzten Jahr zeigt. Im kommenden Jahr will die schwedische Regierung eine sogenannte Freizeitkarte für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren einführen. Sie soll besonders Kindern aus sozial schwachen Familien den Zugang zu Sport, Kultur, Naturaktivitäten und Vereinsleben erleichtern. Mit der Karte sollen die Kinder für Freizeitaktivitäten bezahlen können. Es gibt aber auch kostenlose Angebote wie Skateparks und legale Graffiti-Wände. In den Städten ist das Angebot besser als auf dem Land. Die Landjugend trifft sich deshalb oft auf Parkplätzen mit sogenannten A-Traktoren. Das sind umgebaute Fahrzeuge, die nur langsam fahren dürfen und die man ab 15 fahren darf.
So sieht's aus, wenn man jung ist in Schweden. Julia Weschenbach hat berichtet. Und bevor wir gleich einen ausführlicheren Blick nach Österreich werfen, die Frage an Sie, wie sieht's in Ihrem Kiez aus oder in Ihrem Dorf, in Ihrer Gemeinde? Wo treffen sich junge Leute? Welche Angebote gibt es dafür? 0331 70 99 111. Österreich haben wir Piefkes ja manchmal gar nicht so richtig auf dem Schirm. Wir heute in dieser Sendung aber schon. Also, was wird Jugendlichen in Österreich angeboten, um ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten, also jenseits von Bushaltestellen? Das berichtet für uns Wolfgang Fichtel aus dem ARD-Studio in Wien.
Bushaltestellen gibt es in Österreich mehr als in Brandenburg auf jeden Fall, mit einem kleinen Unterschied. Hier in Österreich fahren wirklich Busse. Das öffentliche System in Österreich ist da ganz gut ausgebaut. Jugendzentren in Österreich, das sollen die in der Stadt machen, sagen viele. Auf dem Land gibt's schließlich die Freiwillige Feuerwehr und die Blasmusik. Aber wo treffen sich die Jugendlichen dann? Zum Beispiel in Wien, auf TikTok und in Jugendzentren, wobei die in sogenannten Problemvierteln mit WLAN oder PCs locken, neben dem Bolzplatz. Die Caritas und andere bieten vor allem Schülerhilfe an, am Nachmittag Sprachkurse, Nachhilfe oder einfach einen ruhigen Platz zum Lernen, den viele zu Hause nicht haben. Damit Kids, die nicht wissen, wohin, bessere Chancen bekommen und nicht am Praterstern enden. Das ist sozusagen Wiens größte Bushaltestelle, der Bahnhof Praterstern, lange berüchtigt als trostloser Drogenumschlagplatz, inzwischen aufgehübscht, aber unter scharfer Beobachtung. Alkoholverbot, Aufenthaltsverbote, die Polizeistation gleich nebenan, die überwiegend afghanischen jugendlichen Drogendealer werden aber nur verdrängt, sagen die Streetworker.
Also auch in Österreich nehmen Sozialarbeiter eine wichtige Rolle ein. Welche besonderen Herangehensweisen gibt es da? Wo treffen die wie auf die Jugendlichen?
Wichtig ist Präsenz der Sozialarbeiter dort, wo Lagen eskalieren könnten. Das heißt dann Nachtarbeit, dann Halloween, zum Beispiel in Linz, wo es zu Jugendkrawallen gekommen war. Oder auch mal im Schwimmbad, wie in Niederösterreich, wo Jugendliche aus dem benachbarten Asylbewerberheim mit Jogginghosen und in Unterhosen ins Becken sprangen und in der Frauenumkleide unangenehm auffielen. Danach hieß es baden gehen nur in Begleitung von Sozialarbeitern. Aber das ist 8 Jahre her. Die Geschichte hat es aber zur Urban Legend geschafft, vor allem in Rechtspopulistenkreisen, immer wieder weitererzählt, als wäre es gestern gewesen, war es aber nicht.
Und in Deutschland wird ja die Jugendarbeit von den Jugendämtern geregelt. Wie sieht's da beim Nachbarn Österreich aus?
Grundsätzlich ist soziale Jugendarbeit erstmal Aufgabe der Städte und Gemeinden, unterstützt von Hilfsorganisationen und Kirchen. Der Staat gibt Zuschüsse und Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP hat sich gleich zu Beginn eine eigene Jugendstaatssekretärin geholt, Claudia Plackholm aus dem konservativen Talentepool. Die hat kurz nach Amtsantritt stolz verkündet, zum ersten Mal seit 22 Jahren seien die Gelder für die staatliche Jugendhilfe aufgestockt worden, um ein Fünftel von 6 auf 8,4 Millionen Euro im Jahr ab 2023. Aber wer bekommt dieses Geld? Die Parteijugend jedenfalls nicht, die ÖVP-nahe Landjugend aber schon. Dafür bekommt auch die SPÖ-nahe Aktion Kritische Schülerinnen was. Und die Pfadfinder, die muslimische Jugend, das Jugendrotkreuz, alle, die organisiert sind.
Berichtet Wolfgang Fichtel aus Wien für Österreich. Wie sieht's bei Ihnen, wie sieht's bei uns aus? Wo treffen sich Jugendliche nach Schulschluss oder nach Ende der Ausbildung? Also gibt es genug Angebote, genug Freizeit und Begegnungsmöglichkeiten, um die Zeit sinnvoll zu verbringen? Erzählen Sie es uns unter 0331 70 99 111. Wir sprechen über ausreichend vorhandene oder aber doch zu knappe Freiräume und Begegnungsstätten für Jugendliche in Berlin und Brandenburg. Und dazu gemeldet unter 0331 70 99 111 hat sich unser Hörer Rudolf.
Wir haben ja auch früher Hausbesetzer, hatten wir ja auch viele Freiräume gehabt, aber die gibt es ja auch nicht mehr. Und ich finde, man müsste mehr Freiräume schaffen. Es gibt verdammt viele Ladenlokale, die leer stehen. Und die könnte man durchaus nutzen für mehr Miteinander, gerade in der heutigen Zeit.
Sagt Rudolf und verweist auf leerstehende Ladenlokale. Da würden aber eventuell, weiß ich nicht, die Anwohner und Anwohnerinnen vielleicht ein Wörtchen mitreden wollen. Und prinzipiell gibt es überhaupt so viel Leerstand, der sich nutzen ließe für soziale Zwecke, für Jugendfreizeittreffs zum Beispiel in einer Stadt, die wächst, die immer dichter wird. Fragen über Fragen. Und ich vermute, Sie als Experten und Expertinnen des Alltags kennen die Antwort. Teilen Sie doch die mit uns unter 0331. 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
So ist es und Sie sind auch dabei. Guten Morgen. Silvester vor 2 Jahren war Neukölln wieder mal deutschlandweit in der Berichterstattung. Sinnlose Gewalt, Ausschreitungen, vor allen Dingen von Jugendlichen. Da muss was passieren und da wird was passieren, meinte die damals noch regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Im Roten Rathaus wurde zur Jugend- und Sozialarbeit gegipfelt. Viel Geld wurde und wird locker gemacht. Unter anderem sollen damit 60 neue Stellen in der Jugendsozialarbeit geschaffen werden, in armen Kiezen. 15 Millionen sollen berlinweit fließen in die Modernisierung von Jugendzentren. Müsste sich doch was von feststellen lassen, beispielsweise in Neukölln. Dort leitet Sarah Nagel von der Linken den Bereich Jugend als Bezirksstadträtin. Schönen guten Morgen, Frau Nagel.
Guten Morgen, Frau Weber.
Wie sieht's aus mit der Jugendsozialarbeit in Neukölln? Merken Sie was von den zusätzlichen Mitteln und vor allen Dingen merken die jungen Neuköllner und Neuköllnerinnen was davon?
Ja, also davon ist schon was zu merken. Also das ging natürlich nicht von heute auf morgen, aber wir haben jetzt aus den Mitteln, die durch den Jugendgipfel zur Verfügung gestellt wurden, zum Beispiel ein neues Streetwork-Team in der Heideck-Siedlung. Wir haben auch ein neues Mädchenprojekt ebenfalls in der Heideck-Siedlung und wir haben im ganzen Bezirk Sportangebote ausgeweitet, die auch abends stattfinden. Und das sind nur drei Beispiele für Ausweitungen oder neue Projekte, die wir gestartet haben. Insgesamt geht es aber für uns natürlich darum, dass wir auch eine auskömmliche Regelfinanzierung für die Kinder- und Jugendarbeit brauchen. Das ist für uns ganz wichtig.
Das heißt, das, was Sie jetzt gerade genannt haben, diese drei Punkte, die sind direkter Ausfluss der zusätzlichen Mittel, die jetzt bereitgestellt wurden.
Ja, richtig. Und das sind auch nicht die einzigen, sondern es wurden auch Jugendeinrichtungen saniert zum Beispiel. Es wurden auch nochmal Öffnungszeiten ausgeweitet. Und das waren jetzt drei Beispiele, die direkt auf den Jugendgipfel zurückzuführen sind.
Sie haben es schon angedeutet, sowas muss natürlich dann auch dauerhaft finanziert werden, nicht nur aufgesetzt und angeschoben werden. Wie sieht's damit aus? Sind Sie auskömmlich finanziert? Ich meine, klar, Geld reicht nie, dürfte immer mehr sein, aber läuft's?
Das kann ich so nicht sagen. Also die Bezirke sind ja grundsätzlich unterfinanziert und das gilt im Grunde auch für den Jugendbereich. Also es ist in den letzten Jahren so gewesen, dass auch einiges vorangegangen ist. Das war eine positive Entwicklung, also dass teilweise Kinder- und Jugendarbeit auch ausgebaut werden konnte. Und jetzt geht es halt darum, dass nichts rückgängig gemacht werden darf, weil wir immer noch weit unter dem liegen, was wir eigentlich bräuchten. Also es gibt jetzt seit 2020 eben das neue Jugendfördergesetz in seiner neuen Form und da ist auch ein Fachstandardumfang vorgeschrieben, also das, was geleistet werden soll auch vor Ort und da sind wir in Neukölln zum Beispiel nicht und da wäre es ganz wichtig voranzukommen und wir brauchen natürlich auch eine Verlässlichkeit, weil die Kinder und Jugendlichen und Familien in Neukölln, die brauchen die Angebote und natürlich auch die Mitarbeiter, die bei den freien Trägern und auch im Jugendamt sind, müssen sozusagen damit rechnen können, dass ihre wertvolle Arbeit auch finanziert ist. Und um Ihnen das einmal konkreter zu sagen, was ich meine mit, wir erreichen eigentlich noch nicht das, was wir sollten. Wir bräuchten in Neukölln eigentlich 8 große oder 15 mittelgroße neue Einrichtungen, damit wir überhaupt das erfüllen, was das Jugendfördergesetz vorgibt.
Da klafft also eine ganz gehörige Lücke, sagt Sarah Nagel, die ist Jugendbezirksstadträtin in Berlin-Neukölln. Und sie hat das gesagt in dem Interview, das ich kurz vor der Sendung mit ihr aufgezeichnet habe. Ich hatte natürlich noch mehr Fragen dazu und die Antworten darauf, die hören wir gleich. Uns fehlen 8 große und 15 mittelgroße Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen allein im Bezirk Berlin-Neukölln. Das hat Sarah Nagel hier eben gesagt, Jugendbezirksstadträtin in Berlin-Neukölln, Teil 1. Des Gesprächs haben wir eben gehört. Ich wollte das aber noch ein bisschen genauer wissen. Was sind das für Einrichtungen, die Ihnen dann fehlen? Wir sprechen ja in dieser Sendung heute über Treffpunkte, über Jugendclubs, Orte für junge Menschen. Handelt es sich bei diesen Einrichtungen um solche Jugendzentren?
Genau, also das nennen wir Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Da haben wir auch viele in Neukölln, die haben tolle Angebote, aber das meine ich mit denen, die wir zusätzlich bräuchten.
Sie sagen, es fehlen 8 große oder 15 mittelgroße. Wie viele Jugendclubs oder Kinder- und Freizeiteinrichtungen haben Sie denn in Neukölln?
Wir haben aktuell 39 Einrichtungen.
39 Stück. Und sind die mehr oder weniger geworden in den vergangenen Jahren? Also gibt es da einen Aufwuchs oder werden eher Mittel und Stellen gestrichen?
Die sind in den letzten Jahren eigentlich konstant geblieben. Es gab immer mal wieder Sanierungsbedarf in einzelnen. Also dass zum Beispiel eine Einrichtung saniert wurde und dann gab es einen Ausweichstandort und dann konnte sie wieder eröffnet werden. Also dadurch kam es zu zeitweisen Schließungen auch, aber wir haben jetzt in den letzten Jahren weder Einrichtungen geschlossen noch welche dazu bekommen.
Wenn Sie sagen, es fehlen 8 große oder 15 mittelgroße, ich vermute, da gibt es so einen Schlüssel, anhand dessen man das eben errechnet. Wie schnell lassen die sich denn erreichen und umsetzen? Ist natürlich klar, dass die nicht aus dem Hut zu zaubern sind.
Ja, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das sind langjährige Prozesse. Also da würden wir uns natürlich alle wünschen, dass das schneller geht. Das Wichtigste ist natürlich, dass überhaupt ja die Finanzierung zur Verfügung gestellt wird. Ohne die Finanzierung können wir natürlich da nicht vorankommen. Und selbst wenn Geld da ist, dann sind gerade so Bauprozesse natürlich was relativ zäh sein kann.
Mhm. Werden denn diese Orte mitgedacht, wenn zum Beispiel neue Baugebiete ausgewiesen werden? Vielleicht ist es ja auch ein Problem in einer sich verdichtenden Stadt, überhaupt diese Flächen zu finden und zu nutzen für diese Zwecke.
Ja, da sprechen Sie auch einen wichtigen Punkt an. Insgesamt sind Flächen und Räume was uns auf allen Ebenen bewegt, auch im Bezirk. Also wir müssen auch mitbedenken, dass es viele Familien gibt, die in relativ kleinen Wohnungen wohnen, weil sie sich einen angemessenen Wohnraum gar nicht mehr leisten können. Das heißt, es gibt auch viele Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel kein eigenes Zimmer haben, keinen Rückzugsraum, keinen Raum, wo sie Hausaufgaben machen können. Und dann fehlt es natürlich auch an öffentlichen Räumen, wo Jugendliche vor allem sich dann aufhalten können, also vor allem in Gruppen, ohne dass es zu Nutzungskonflikten kommt. Es gibt auch immer weniger Freiflächen in der Stadt, auch in Neukölln. Das ist ein wichtiges Thema, aber wie Sie schon sagten, ist es auch schwierig, ja, Flächen zu finden, um eben auch neue Einrichtungen zu bauen. Das ist ein wichtiger Punkt für uns, der uns vor Herausforderungen stellt, klar.
Schauen wir auch nochmal auf das Personal, das es natürlich braucht, um solche Einrichtungen zu betreiben. Jetzt werden Menschen, die im Auftrag und finanziert vom Berliner Senat für freie Träger arbeiten, beispielsweise in der Jugendhilfe, in der Bildung oder in der Sozialarbeit, die werden gerade auch noch durch die Meldung frustriert, dass sie doch keine Hauptstadtzulage bekommen sollen in Höhe von 150 Euro pro Monat. So war das mal vorgesehen, so wie die Landesbediensteten. Was denken Sie, wie geht die Debatte um diese Hauptstadtzulage aus?
Also ich hoffe, dass sie so ausgeht, dass die Mitarbeiterinnen der freien Träger die Hauptstadtzulage bekommen. Die leisten wichtige Arbeit und da muss der Senat aus meiner Sicht sein Versprechen auch halten.
Und gehen Sie davon aus, dass das passiert?
Das werden wir sehen. Ich halte das für sehr wichtig.
Sagt Sarah Nagel von der Linken. Sie verantwortet den Bereich Jugend als Bezirksstadträtin in Neukölln. Und wie es aussieht mit der Jugendsozialarbeit und den entsprechenden Einrichtungen im Bezirk, konnte ich mit ihr besprechen. Besten Dank für das Gespräch, Frau Nagel. Gutes Wochenende.
Ich wünsche Ihnen auch, danke.
Die meisten Jugendlichen zurzeit sind mehr so im öffentlichen Raum. Sie bewegen sich mehr so Shopping-Centers und so weiter.
Das sagt eine 14-Jährige, die von unserer Reporterin Viviane befragt worden ist. Sie hat sie getroffen in Schöneberg auf der Hauptstraße. Den Namen wollte die 14-Jährige im Radio nicht hören. Sie sagt also, die treffen sich eher so in und vor Shopping-Centers. Heißt das, es gibt zu wenige andere Möglichkeiten für junge Menschen in der Stadt? Das diskutieren wir in dieser Sendung. Weiterhin ist Ihre Meinung dazu gefragt unter 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Also ich wäre aber hier für Sie zu sprechen, so Sie uns informieren möchten, wie es aussieht mit den Jugendlichen bei Ihnen im Kiez. Wo treffen die sich? Eher Bushaltestelle oder Parkbank? Oder gibt's da gute Angebote bei Ihnen im Bezirk? 0331 70 99 111. Und so ein bisschen ein eingebautes Problem in dieser Sendung ist, dass Kinder und Jugendliche am Freitagvormittag hier eher nicht anrufen, sondern eher deren Vorgesetzte / Erziehungsberechtigte. Deswegen haben wir mal unsere Reporterin losgeschickt, um eben doch ein paar Stimmen von Menschen unter 18 einzufangen. Und was sie zu berichten hat, das hören wir gleich nach Musik von Amelie Warning Signs.
Ich bin 14 Jahre alt, ich gehe heute noch zur Nachhilfe.
Ich bin 11 und ich gehe im Park chillen mit ein paar Freunden.
Wir treffen uns eigentlich immer hier in der Gegend, bei Rossmann, DM.
Also ich bin 13 Jahre alt und ich war heute eigentlich relativ sehr lange in der Schule und bin dann eigentlich mit meiner Freundin so erstmal gelernt und wir sind dann erst shoppen gegangen und wir wollten jetzt eigentlich noch so zum Asiamarkt.
Wir sprechen in dieser Sendung heute drüber, ob und wo Berlins Jugendlichen, Brandenburgs Jugendlichen genug angeboten wird, um ihre Freizeit zu verbringen, also in Form von Jugendtreffs, von Jugendclubs und sowas. Derzeit sieht es für mich so aus, es gibt Geld, auch teilweise mehr Geld für Jugendeinrichtungen, aber irgendwie kommt das vielleicht nicht bei allen Jugendlichen in allen Ecken Berlins so richtig an. Unsere Kollegin Viviane Menges hat sich mal umgehört, was die Jugend so treibt, weil Freitagvormittag ruft die halt eher nicht hier in dieser Sendung an. Und sie hat sich unterhalten mit Marion Giering von Outreach. Die machen mobile Jugendarbeit in vielen Berliner Bezirken und haben auch über 1000 Berliner Jugendliche gefragt, was denn für die der perfekte Treffpunkt wäre. Hallo erstmal, Viviane.
Hallo.
Also wir haben schon ein bisschen was gehört in dieser Sendung. Jetzt nochmal deine Sicht. Wo sind denn die Jugendlichen am liebsten nach der Schule?
Die Jugendlichen haben mir gesagt, dass sie sich meistens draußen treffen, also im öffentlichen Raum. Da gibt es aber schon auch Unterschiede zwischen Mädels und Jungs. Die Mädchen ziehen oft mit den Freundinnen los, um zu bummeln in Einkaufszentren und checken dann bei DM oder Rossmann die neuesten Produkte aus und quatschen dann darüber. Und die Jungs treffen sich dann eher mit der Gang so im Park. Bei dem Shoppen geht es jetzt auch weniger darum, ums Kaufen, sondern eher um das Beisammensein und Schnacken. Das hat mir auch die Marion Giering, die Sozialarbeiterin von Outreach, bestätigt.
Die Einkaufszentren, das ist ein beliebter Ort für junge Frauen, um ein bisschen zu gucken und um sehen und gesehen zu werden. Es ist ein sicherer Ort insofern, als dass sie in einem Einkaufscenter auch geschützt sind. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sie immer unter Beobachtung stehen. Das heißt, sie werden immer von irgendjemandem gesehen, weil sie natürlich im Einkaufscenter in ihrem Sozialraum sind.
Ja, sie macht aufsuchende Jugendarbeit für Mädchen und junge Frauen im Wedding. Das heißt, sie geht dabei an Orte, wo sich die Jugendlichen typischerweise aufhalten, um dann mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie auch in einen Mädchenraum einzuladen.
Was hat sie dir gesagt? Was ist ihr Eindruck? Was brauchen die Jugendlichen?
Ja, sie sagt, dass die Beratungsarbeit, die sie dort leisten, in dem Mädchenraum wichtig ist. Sie planen zusammen, was die Jugendlichen zum Beispiel in ihrer Ferienfreizeit unternehmen können oder planen die gemeinsame nächste Reise. Mhm. Viel wichtiger scheint es aber zu sein, wirklich einen Ort zu haben, wo sie einfach eine Pause bekommen von ihrem Alltag.
Es ist einfach manchmal auch wichtig, mit der besten Freundin eine Stunde Zeit zu haben und abzuhängen, weil das eben der Moment am Tag ist, wo sie nicht für die kleinen Geschwister sorgen müssen, wo sie nicht den Haushalt schmeißen müssen, wo sie nicht einkaufen müssen, wo sie vielleicht auch gerade mal keine Hausaufgaben machen müssen, sondern wo sie einfach nur junge Frau sein können.
Das ist eigentlich genau das, was die Jugendlichen auch mir gesagt haben, als ich sie gefragt habe, was ihr perfekter Lieblingstreffpunkt ist.
Bei unserer Wohnung, den Hintergarten. Da ist meistens sehr Privatsphäre und da können wir auch sehr offen reden.
Also außer Sicht und außer Hörweite von den Erwachsenen oder von den Eltern. Jetzt gibt's ja diese Umfrage, die ich eingangs erwähnt habe. Was haben die Jugendlichen da angegeben, was für sie ja der perfekte Treffpunkt ist?
Das war ziemlich eindeutig. Sie wünschen sich mehr als nur Orte, wo man Sport machen kann. Sie wollen gemütliche Ecken im Freien, wo sie chillen können mit Sitzgelegenheiten, die aber auch Schutz vorm Regen bieten. Mhm. Wichtig ist auch die Beleuchtung an den Abendstunden und klar, auch Toiletten sollten dabei nicht fehlen. Außerdem finden es die Jugendlichen wichtig, dass die Plätze gut zu erreichen sind mit dem Bus oder mit der Bahn und dass man in der Nähe auch was zum Essen findet. Die Umfrage hat auch gezeigt, das fand ich interessant, die Jugendlichen wollen mitgestalten. Über 70% haben gesagt, dass sie sich dabei einbringen wollen, denn sie fühlen sich ein bisschen übergangen, wenn es um öffentliche Plätze geht. Meistens wird dabei an Kinder und ihre Eltern gedacht.
Das berichtet Viviane Menges. Vielen Dank dafür, dass du dich umgehört hast. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Mir haben gleich zwei Julianes geschrieben. Die eine aus Ludwigshafen oder aus Lu, wie die Pelzer sage. Und die Juliane aus Ludwigshafen hat geschrieben, vor Corona haben sie sich in Bibliotheken getroffen, falls noch vorhanden. Leider fehlt überall Geld und qualifiziertes Personal, was zur Folge hat, dass Jugendtreffs geschlossen werden. Die Kinder und Jugendlichen werden sich selbst überlassen. Ich kann nur für unsere Region sprechen, weiß aber auch von anderen Pädagogen, dass es in anderen Teilen Deutschlands ähnlich aussieht. Und eine Juliane aus Moabit hat auch von sich hören lassen und die schreibt über ihren Sohn, der ist 14, besucht die 8. Klasse und sie schreibt, er und seine Freunde gehen am Nachmittag des Öfteren zu Five Guys oder zu Zattis Döner, also in Fast-Food-Restaurants, später dann auch auf den Fußballplatz und sie sagt, den Jugendclub, der in der Parallelstraße ist, den wollen sie nie besuchen. Ah, das ist natürlich interessant. Wieso denn eigentlich? Das wäre doch auch interessant zu erfahren. Wenn Sie, die Sie da zuhören, nähere Erkenntnisse haben, was Jugendliche in Jugendclubs machen oder wieso sie die meiden, lassen Sie es uns wissen unter 0331 70 99 111. Unsere Reporterin hat eben berichtet, dass sich die Jugendlichen, mit denen sie gesprochen hat, mehr Mitbestimmung wünschen, dass das auch Umfragen zeigen, dass die sagen, ey, wir werden auch oft vergessen, wenn Einrichtungen im öffentlichen Raum geplant werden. Da wird dann eher an Kleinkinder und Spielplätze für die gedacht, aber weniger an die Bedürfnisse von Jugendlichen. Und gemeldet bei uns hat sich Robert unter 0331 70 99 111 und der hat sich gemeldet aus dem Landkreis Märkisch-Oderland und auch bei ihm scheint Mitbestimmung ein Thema zu sein.
Gerade so in der Gemeinde Rüdersdorf, das bestimmt noch vier Ortsteile, ist die Jugendarbeit sehr schwierig. Es gibt ein Crazy House, das ist letztendlich so bis zur Schuljahrgangsstufe 6. Dann gibt es noch ein Jugendzentrum, was aber mehr oder weniger in anderthalb Räumen schon seit Jahren vor sich hin dümpelt. Und die Jugendarbeit ist wirklich eine Sache, die definitiv, also nicht nur in der Gemeinde vergessen wird. Man regt sich zwar darüber auf, dass die Jugend letztendlich an Plätzen sich niederlässt, wo sie nicht gewünscht werden. Sie beklagen Vandalismus und sie beklagen letztendlich Randale, aber letztendlich schafft die Gemeinde es nicht und auch letztendlich viele in Deutschland nicht, etwas für die Jugend zu organisieren. Wir versuchen jetzt in der Gemeinde Rüdersdorf mit einem Familienzentrum, was wir gegründet haben, wirklich das Thema Jugend aufzugreifen und uns wirklich für die Jugend einzusetzen. Also nicht nur für alle Generationen, seniorenschwerpunktmäßig, sondern auch eben für die Jugend. Wir machen jetzt Stammtische, wir holen sie direkt rein, sprechen mit ihm, wir haben eine Umfrage gemacht in der Gemeinde und thematisieren das wirklich nicht mit der Gemeinde, mit der Politik, weil wir gehen jetzt den Leuten richtig auf den Sack.
Sagt Robert, der da offenbar genau in diesem Bereich aktiv ist. Wie sieht's bei Ihnen aus? Passiert da was in Sachen Jugendarbeit, in Sachen Jugendclub oder liegt da alles im Dornröschenschlaf? Das wollen wir wissen unter 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Ich wünsche einen schönen guten Tag. Geschrieben hat mir Felix von Gangway Straßensozialarbeit in Berlin und er schreibt, wir sind SozialarbeiterInnen im Bezirk Treptow-Köpenick und dort auch unterwegs und auch in diesem großen Flächenbezirk fehlen zunehmend Freiräume für junge Menschen. Alte Ruinengelände werden abgetragen, an deren Stelle hochpreisige Neubauten entstehen. Damit gehen abenteuerliche Räume verloren, an denen sie ungestört sprühen, feiern und abhängen konnten und deshalb hat Gangway einen offenen Brief formuliert und verschickt an die Senatorin, an die Zuständige. In diesem Brief wird eine Graffiti Hall of Fame gefordert und damit vielleicht zu einem Anruf von Anna. Vorhin habe ich ja gefragt, warum gehen denn manche Jugendliche nicht in Jugendclubs? Es hatte mir ja eine Hörerin geschrieben, Juliane, die sagt, also mein Kind 14 geht da nicht hin und Anna formuliert hier, was sie denkt, wieso das so sein könnte.
Also einerseits sind Jugendclubs natürlich total wichtig, damit Jugendliche auch mit Erwachsenen tun haben und dort Angebote bekommen, die nicht ihre Eltern sind. Andererseits ist es für junge Menschen aber auch unheimlich wichtig, einen Raum zu haben, in dem sie eben nicht von irgendwelchen Menschen beobachtet, mitunter vielleicht auch eingeschränkt werden in dem, was sie tun. Also wo sie einfach mal machen können, was sie wollen. Sozusagen einen unbetreuten, unpädagogischen Raum.
Einen unbetreuten, unpädagogischen Raum wünschen sich Jugendliche, vermutet Anna. Und gemeldet unter 0331 70 99 111 hat sich bei uns auch Tinko.
Ich bin seit 30 Jahren in der offenen Jugendarbeit tätig und ich glaube, dass es leider so ist, dass die meisten Jugendlichen sich tatsächlich nach der Verschärfung der Jugendschutzgesetze zurückgezogen haben. Weil das für die Jugendclubs sind einfach nicht mehr der freie Raum, den sie da früher noch hatten, um sich auszuprobieren. Es ist einfach mehr reglementiert als früher und das macht den jungen Menschen keinen Spaß. Und der zweite Grund ist für mich, da wir insgesamt nicht genug Einrichtungen haben für Kinder und Jugendliche, wird oft eine Multifunktionalität verlangt in diesen Häusern. Das heißt, die Jugendlichen haben die Räume nicht für sich alleine, sondern müssen sich auch mal mit Kindern, Familien, Rentnern, mit sonst wem teilen. Und dann gibt's halt dementsprechende Rücksichtsnahmeprobleme und Anwohnerärger und so weiter. Also da sehe ich die Problematik, dass die Leute nicht mehr so gerne hingehen.
Vermutet Tinko, und der ist selbst in der Branche unterwegs. Ich spreche gleich mit der Leiterin eines Jugendzentrums. Mal sehen, was die zu berichten hat. Nach Musik von Romy. Romy, She's on My Mind haben wir hier gehört in dieser Sendung, in der wir sprechen über Jugendzentren, über Jugendclubs. Und bei uns gemeldet hat sich Jana Ringer, die leitet einen solchen, nämlich das unabhängige Jugendzentrum in Pankow, kurz JUB. Schönen guten Morgen, Jana.
Schönen guten Morgen, schön bei euch zu sein.
Wobei, guten Tag könnte ich auch langsam sagen. Jedenfalls willkommen. Wer kommt denn ins JUB und was bietet ihr dort an?
Wir sind ein Jugendzentrum, was auf Jugendliche und junge Erwachsenen ausgerichtet ist, also auf 15- bis 27-Jährige, wobei hauptsächlich tatsächlich 15- bis Anfang 20-Jährige das JUB besuchen und dort die Räume nach ihren Bedürfnissen nutzen. Das heißt, wir haben 450 Quadratmeter mit den unterschiedlichsten Projekträumen, haben unten ein Café, wo die SchülerInnen des Karl-von-Jossetzky-Gymnasium nebenan tagsüber auch die Räume für sich benutzen können. Tischtennis-Kickerraum, eine Umsonst-Boutique, Tonstudio, Bandproberaum, Siebdruckwerkstatt, offenes Atelier. 450 Quadratmeter, die gut gefüllt sind und vor allen Dingen viele Möglichkeiten für Selbstorganisierung und Selbstwirksamkeitserfahrung für junge Menschen bieten.
Mhm, jetzt haben wir vorhin hier ein paar Hörerinnen und Hörerstimmen gehört. Da wurde gemutmaßt, dass so eine gewisse Multifunktionalität vielleicht abturnend wirken könnte. Also wenn man sich mit zu vielen unterschiedlichen Lebensaltern die Räume zu teilen hat. Und dass es dann letzten Endes doch vielleicht zu pädagogisch zugeht im Jugendzentrum, zu viel Supervision stattfindet. Wie sieht es bei euch aus?
Naja, also ich würde zum einen diese Multifunktionalität, die vorhin von dem Kollegen angesprochen wurde, eher so verstehen, dass Räume auch aus finanziellen Zwecken dann beispielsweise manchmal nach extern auch vermietet werden müssen, weil Jugendeinrichtungen dann beispielsweise auch eine Selbstbeteiligung einbringen müssen, um überhaupt die Stellen finanzieren zu können. Und das bringt natürlich Widersprüche und auch Reibungen dann zwischen kostenfreien Angeboten für junge Menschen und dann halt auch mal Vermietungen. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Gerne nochmal die Frage.
Na, ob es vielleicht zu pädagogisch zugeht, also da zu viele Jugendsozialarbeiter und Arbeiterinnen auf die Jugendlichen treffen, sodass die das Gefühl haben, oh Mann, hier bin ich ja auch nicht richtig ungestört.
Nee, gute Jugendarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass pädagogische Fachkräfte wissen, sich zurückzunehmen und nur dort auch reinzugehen und zu unterstützen in den Prozessen mit den jungen Menschen und unter den jungen Menschen, wenn sie auch gebraucht werden. Und das ist wichtig, da zu sein, sich auch als Ansprechperson anzubieten und vor allen Dingen auch ansprechbar zu sein bei den unterschiedlichsten Problemlagen und Fragestellungen, die sich bieten bei jungen Menschen, die in dieser Gesellschaft, die ja so leistungsorientiert ist, auch groß zu werden. Und vor allen Dingen den Raum dann auch zu bieten für, was auch schon eine Kollegin tatsächlich gesagt hat, was auch in Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben ist, nämlich das Recht auf Freizeit, auf Spiel, altersgemäße Erholung. Mhm. Und das wird jungen Menschen viel zu oft verwehrt.
Wir sprechen ja genau über diese Räume hier in der Sendung. Wie ist Ihr Eindruck? Gibt es die in ausreichender Zahl? Ist da vielleicht inzwischen eine Erkenntnis, wir brauchen mehr davon? Oder haben Sie das Gefühl, die gehen zurück, die werden abgeschmolzen?
Okay, jetzt stellen Sie die Bedarfsfrage und wie die aktuelle Sache ist. Bedarf würde ich sagen, Bedarf ist da und es ist Bedarf auch nach mehr da. In Pankow haben wir die Situation, dass wir sowohl kommunale als auch freie Träger haben und 52 Einrichtungen haben. Pankow ist ein recht großer Bezirk. Es ist aber trotzdem so, wenn sich Mensch anguckt, was eigentlich nach Bedarfsschlüssel und der Anzahl der jungen Menschen und wie sie auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu erwarten sind, sind es zu wenig Freizeiteinrichtungen.
Es sind zu wenig, also es fehlen welche. Weiß ich aus dem Vorgespräch, das wir kurz führen konnten, bevor Sie on air waren, dass es aber auch Schwierigkeiten gibt, dass es auch andere Kräfte gibt, die um Jugendliche werben.
Genau, also bevor ich das anspreche, würde ich noch ganz kurz gerne sagen, dass schon von politischer Seite einfach mehr Unterstützung gewünscht ist aus der Kinder- und Jugendarbeit. Wir wissen alle, dass mit der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen kein Wahlkampf zu gewinnen ist und dass da leider die Lobby zu klein ist. Und deswegen habe ich auch angerufen, weil ich dachte, okay, ich will diese Chance auch nutzen, mich dafür einzusetzen, zu sagen, auch wenn das nicht gut abrechenbar ist, Kinder und Jugendliche sind die Zukunft dieser Gesellschaft. Und da gibt es natürlich auch Kräfte in unserer Gesellschaft, die eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie Kinder und Jugendliche zu funktionieren haben und was ihre Vorstellung davon ist, wie die zu erziehen sind. Und die ist halt nicht übereinstimmend mit dem Paragraph 11 SGB 8, was unser Auftrag ist, nämlich junge Menschen zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anzuregen. Gerade für Einrichtungen, die sich besonders für Räume für junge Menschen bieten, die in der Gesellschaft benachteiligt sind, also die zum Beispiel besonders sich an queere junge Menschen, Flinterpersonen oder an von Rassismus betroffene junge Menschen richten, werden von rechten Kräften angegriffen. Und das ist nicht nur so, dass es in den letzten Jahren viele parlamentarische Angriffe von der AfD in Richtung dieser Einrichtungen, das Jupp davon war selbst oder ist auch betroffen. Es ist so, dass tatsächlich da auch durch diese gesellschaftlichen Rechtsruck so ein Nährboden entstanden ist, dass es jetzt auch rechtsextreme Kräfte gibt, die vor den Jugendhäusern stehen, die sie angreifen. Das passiert nicht nur in Pankow und Marzahn-Hellersdorf, das erleben auch queere Einrichtungen in Neukölln. Und das ist ein Zustand, wo tatsächlich Jugendfreizeiteinrichtungen auch auf die Solidarität von der gesamten Gesellschaft angewiesen ist.
Ist das also was Sie tatsächlich konkret in Pankow so auch schon erlebt haben? Also dass es Angriffe, Übergriffe gab im Umfeld von Jupp?
Leider ja. Es ist so, dass es da eine Präsenz von rechtsextremen, von einer rechtsextremen Jugendorganisation gibt, die dann vorm Jupp stehen, vermummt und die jungen Menschen provozieren, einschüchtern. Und wir uns natürlich darüber Gedanken machen, auch gerade auf den Wegen von den jungen Menschen, weil das viel Gewalt sich dann auch im offenen Raum, öffentlichen Raum abspielt. Das haben wir bis jetzt noch nicht veröffentlicht, kommt in den nächsten Wochen. Da kann auch gerne auf unserer Instagram-Seite nachgeguckt werden.
Das berichtet Jana Ringer und sie ist zuständig für das unabhängige Jugendzentrum Pankow e.V. Besten Dank für den Anruf bei uns.
Sehr gerne und werden Sie gerne Fördermitglied.
Radio 1. Telefonate. Geführt, aufgeschrieben und vorgetragen von Sebastian Lehmann.
Meine Mutter ruft aus meiner Heimatstadt Freiburg an. Ey, was geht ab? Fragt sie. Mama, bist du das? Wir fahren morgen Titisee, Schwarzwald auschecken, bisschen Nordic Walken und so. Warum redest du denn plötzlich wie ein Teenager aus Neukölln? Frage ich, auch wenn eure Aktivitäten immer noch altersgerecht sind. Dein Neffe Chris ist gerade zu Besuch und der droppt hin und wieder so eine Line. Dein Vater und ich versuchen uns anzupassen, sonst talkt er gar nicht mit uns. Voll cringe. Nice, das kenne ich noch gar nicht, sagt meine Mutter. Muss ich mir gleich aufschreiben. Führst du ein Jugendsprachen-Vokabelheft? Man darf den Kontakt zu den Jungen nicht verlieren. Dein Vater hat sich jetzt auch ein Skateboard gekauft und ich spiele Minecraft. Aber Chris ist leider not impressed. Er scheint sich für gar nichts zu interessieren. Eure Jugend ist schon so lange her, deswegen wisst ihr nicht mehr, was die Kids wirklich wollen. Ach, und was wäre das? Taschengeld, sage ich. Dann hat sich ja bei dir in den letzten 20 Jahren nichts verändert.
Man könnte fast sagen, Sebastian ist ein Berufsjugendlicher, ruft mein Vater von hinten ins Telefon. Gebt ihm einfach einen Fuffi und fahrt allein in den Black Forest zum Schwarzwälder Kirschtorte eskalieren. Chris wird sich freuen.
Wenn du meinst, sagt meine Mutter, er ist ohnehin Veganer und isst kein Zucker.
Und wenn ihr gerade dabei seid, auch für mich wäre so eine kleine Taschengelderhöhung nett. Aber meine Mutter hat schon aufgelegt.
Elterntelefonate mit Sebastian Lehmann. Immer montags neu und jederzeit auf radio1.de.
Wo können junge Leute hin nach der Schule? Wo können sie abhängen jenseits von Parks oder Einkaufszentren? Danke für Ihre Anrufe zu unserem heutigen Thema. Unsere Reporterin Viviane Menges hatte sich auch umgehört bei Jugendlichen in Schöneberg.
Ich bin 14 Jahre alt. Ich gehe heute noch zur Nachhilfe.
Ich bin 11 und ich gehe im Park chillen mit ein paar Freunden.
Wir treffen uns eigentlich immer hier in der Gegend bei Rossmann DM.
Also ich bin 13 Jahre alt und ich war heute eigentlich relativ sehr lange in der Schule und bin dann eigentlich mit meiner Freundin so erstmal viel gelernt und wir sind dann erst shoppen gegangen und wir wollten jetzt eigentlich noch so zum Asiamarkt.
Sebastian Müller ist Geschäftsführer des Fachverbands Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Brandenburg und er sagt, es kommen auch noch einige andere Orte als Treffpunkte für Jugendliche in Betracht.
Wir wissen von jungen Menschen, die sich gerne auf Skater Bahnen und abgelegenen Spielplätzen treffen, wenn dann die Familien irgendwann weg sind. Und wir kennen junge Menschen, die lieber sich in Jugendeinrichtungen treffen oder in Jugendverbänden organisieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz unterschiedlich, ja, zum Glück.
Was allen Trägern fehlt, egal ob privat oder von Kommunen und Städten organisiert, ist Geld und der notwendige Raum. Wenn aber Geld erstmal fließt, dann kommt das auch an, auch wenn das nicht von heute auf morgen geht, meint Sarah Nagel, die ist Bezirksstadträtin aus Neukölln und dort verantwortlich für das Ressort Jugend.
Ja, also davon ist schon was zu merken. Also das ging natürlich nicht von heute auf morgen, aber wir haben jetzt aus den Mitteln, die durch den Jugendgipfel zur Verfügung gestellt wurden, zum Beispiel ein neues Streetwork-Team in der Heideck-Siedlung. Wir haben auch ein neues Mädchenprojekt ebenfalls in der Heideck-Siedlung und wir haben im ganzen Bezirk Sportangebote ausgeweitet, die auch abends stattfinden.
Aber auch wenn es Jugendclubs gibt oder entsprechende andere Einrichtungen, nicht alle Jugendliche wollen die dann auch besuchen. Wieso, das versucht hier unsere Hörerin Anna zu erklären.
Also einerseits sind Jugendclubs natürlich total wichtig, damit Jugendliche auch mit Erwachsenen tun haben und dort Angebote bekommen, die nicht ihre Eltern sind. Andererseits ist es für junge Menschen aber auch unheimlich wichtig, einen Raum zu haben, in dem sie eben nicht von irgendwelchen Menschen beobachtet, mitunter vielleicht auch eingeschränkt werden in dem, was sie tun. Also wo sie einfach mal machen können, was sie wollen. Sozusagen einen unbetreuten, unpädagogischen Raum.
Dennoch, wir brauchen mehr solcher Räume, Jugendclubs und so weiter, auch im ländlichen Raum. Und zwar unter Mitbestimmung der Zielgruppe der Jugendlichen. Das hat Robert gesagt, der hat aus Rüdersdorf angerufen.
Gerade so in der Gemeinde Rüdersdorf, das bestückt noch 4 Ortsteile, es ist die Jugendarbeit sehr schwierig. Es gibt ein Gracie-Haus, das ist letztendlich so bis zur Schuljahrgangsstufe 6. Dann gibt es auch ein Jugendzentrum, was aber mehr oder weniger in anderthalb Räumen schon seit Jahren vor sich hin dümpelt. Und die Jugendarbeit ist wirklich eine Sache, die definitiv, also nicht nur in der Gemeinde vergessen wird. Man regt sich zwar darüber auf, dass die Jugend letztendlich an Plätzen sich niederlässt, wo sie nicht gewünscht werden. Sie beklagen Vandalismus und sie beklagen letztendlich Randale, aber letztendlich schafft die Gemeinde es nicht und auch letztendlich viele in Deutschland nicht, etwas für die Jugend zu organisieren. Wir versuchen jetzt in der Gemeinde Rüdersdorf mit einem Familienzentrum, was wir gegründet haben, wirklich das Thema Jugend aufzugreifen und uns wirklich für die Jugend einzusetzen. Also nicht nur für alle Generationen, seniorenschwerpunktmäßig, sondern auch eben für die Jugend. Wir machen jetzt Stammtische, wir holen sie direkt rein, sprechen mit ihm, wir haben eine Umfrage gemacht in der Gemeinde und thematisieren das wirklich nicht mit der Gemeinde, mit der Politik, weil wir gehen jetzt den Leuten richtig auf den Sack.
Sagt Robert. Und wir beschließen diese Sendung mit einem Song, auf den sich, also zumindest in meinem Sozialraum, jung und alt verständigen können. Billie Eilish, Bad Guy haben wir hier gehört zum Abschluss dieser Sendung. Eins würde ich aber gerne noch loswerden. Wir sind hier natürlich offen für Ihre Themen. Also diskutieren Sie gerade etwas sehr inbrünstig oder machen Sie sich einen Kopf über ein Thema und suchen Antwortmöglichkeiten. Würden gerne mal hören, was die Radio 1 Community dazu so denkt. Wenn es ein solches Thema gibt, das Sie umtreibt, schreiben Sie uns das bitte in einer Mail an dieweber@radio1.de. Besten Dank dafür.